Six Talks macht eine Sommerpause und damit euch nicht langweilig wird, habe ich 4 Episoden ausgegraben, die in ihrem Erscheinungsjahr ganz besonders erfolgreich waren und immer noch aktuell sind. Und jede Woche wird eine erneut veröffentlicht. Ich bin Peter Pirner, liege jetzt am Strand und freue mich, dass du dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Ipsos Customer Experience, deinem Partner für ganzheitliches Human-Centric Customer und Employee Experience Management. Das umfangreiche Lösungsportfolio erlaubt einen differenzierten Blick auf die Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden in jeder Phase der Customer Journey. Mithilfe moderner Forschungsmethoden, Analytics und Beratungstools hilft Ipsos aber auch dabei, zukünftige Kundenanforderungen vorherzusagen. Damit können Unternehmen frühzeitig bessere und differenzierte Kundenerlebnisse gestalten. Bei Ipsos geht man menschlichem Verhalten konsequent auf den Grund, egal ob im Bereich Kunden oder Mitarbeiter-Experience. In der Zusammenarbeit hilft dieses Human-Centric Mindset und die hohe Kompetenz der erfahrenen EX- und CX-Berater, Projekte erfolgreich abzuwickeln und den maximalen ROI zu erzielen. Das macht Ipsos zu einem so besonderen und wertvollen Partner. Mehr Informationen zu Ipsos Customer Experience findest du auf www.ipsos.de. Die zweite Summer Classics Folge ist ein CX Snack, den ich 2021 produziert habe. Auslöser war die inflationär gebrauchte und undifferenzierte Forderung, man müsse strategisch alles, aber wirklich alles daran setzen, Kunden zu begeistern. Ich habe da eine klare Meinung dazu und die führe ich in dieser sehr erfolgreichen kurzen Folge aus. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ich lese so oft, dass man als Unternehmen Kunden begeistern muss, um sich langfristig gegen den Wettbewerb durchzusetzen. Ein wahrer, kundenfokussierter Unternehmer stellt deshalb nicht einfach zufrieden. Nein, er macht die Kundenbegeisterung zur alles beherrschenden Maxime seines Handels. Sonst hat er seinen Beruf verfehlt. Außerdem kann er andernfalls den Laden gleich zusperren. Welcher Kunde sollte denn noch bei ihm vorbeischauen, wo die Begeisterung doch an jeder Ecke auf sie wartet? So viel vorab. Ich konnte mich noch nie für diese Empfehlung begeistern. Sie ist meiner Meinung nach auch weder ausreichend belegt noch logisch abzuleiten. Bestenfalls auf den ersten Blick erstmal nachvollziehbar. Und die Logik ist ja auch ganz einfach. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem soliden, sehr guten Rotwein, mit dem ich immer genusstechnisch sehr zufrieden war, und einem Rotwein, der mich echt begeistert, würde ich wohl beim nächsten Mal Letzteren trinken, zumindest wenn er ins Budget passt. Ich würde auch den Wein wechseln, wenn der neue Rotwein nur wirklich exzellent, ganz besonders lecker oder einfach nur ein bisschen besser als der gewohnte ist. Das Bessere ist eben der Feind des Guten. Das gilt definitiv so auch im Wirtschaftsleben. So gesehen ist die Begeisterung besser als Zufriedenheit. Stimmt deshalb auch der Strategieansatz? Wie entsteht eigentlich Zufriedenheit beim Menschen? In der Kundenzufriedenheitsforschung hat sich das Expectation-Confirmation-Disconfirmation-Paradigma als vorherrschendes Erklärungsmuster seit Jahrzehnten bewährt. Die Theorie geht zurück auf den 2016 verstorbenen Richard L. Oliver, der sich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, mein Gott, wie das klingt, intensiv mit psychologischen Grundlagen des Konsumentenverhaltens beschäftigte. Das Modell ist simpel und einleuchtend. Ich spiegle als Konsument meine Erfahrung mit einem Produkt an meiner Erwartung. Wird diese nicht getroffen, bin ich unzufrieden. Wird diese erfüllt, bin ich zufrieden. Und wird sie übererfüllt, bin ich besonders zufrieden. Was besser ist als einfach nur zufrieden. Soweit, so gut. Weiterentwickelt wurde dieses Konzept der Zufriedenheit sehr prominent dann durch Kano. Noriaki Kano greift dabei 1984 auf die durch den Arbeitspsychologen Herzberg entwickelte Zwei-Faktoren-Theorie der Arbeitszufriedenheit zurück. Kano argumentiert, dass neben den Leistungsfaktoren die unmittelbar zu Zufriedenheit oder Unzufriedenheit führen, je nachdem, wie sie ausgeführt werden, sogenannte Begeisterungsfaktoren besonders wichtig sind. Mit positiven Erfahrungen bei diesen Elementen rechnet der Kunde nicht. Deshalb ist er so begeistert, wenn er sie erlebt. Wenn diese nicht erfüllt sind, macht es auch nichts, hat ja eh keiner auf der Liste. Das Kanu-Modell erfreut sich seitdem großer Beliebtheit im Marketing und CX-Management. Wenn gar nichts mehr bei der Kundenloyalität vorangeht, müsste man halt endlich echte Begeisterungsfaktoren schaffen. Schau doch bloß mal bei Apple, denen gelingt das doch auch. So richtig empirisch nachweisen will man das allerdings auch nicht. Das empirische Vorgehen von Kanu wurde in der Praxis ohnehin sehr selten lupenrein umgesetzt. Das ist nämlich gar nicht so unaufwendig. Und in den Fällen, die ich selbst für Kunden durchgeführt hatte, hätten wir uns eindeutigere und vor allem mehr Begeisterungsfaktoren erwartet. So gesehen war das Kanu-Modell eine Enttäuschung. Was blieb, ist im Alltag die faszinierende Idee der Kundenbegeisterung. Entweder als Ausrede oder als mögliche Problemlösung. Mein größter logischer Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Ausrichtung an Kundenbegeisterung seit vielen Jahren ist, dass diese auf positiver Überraschung beruht. Der Kunde sagt, wow, also das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Eine Kundenstrategie kann aber nur zum Erfolg führen, wenn sie in der Organisation skalierbar ist, also systematisch und von allen angewendet wird. Aber wie soll man Überraschung systematisch organisieren? Überraschung funktioniert schließlich immer nur einmal beim jeweiligen Kunden. Danach wird eine positiv überraschende Kundenerfahrung vielleicht noch keine Gewohnheit. Aber neu ist sie auch nicht. Begeisterung entwickelt sich im besten Fall zu einer hohen Zufriedenheit. Wie der Grappa beim Italiener zum Abschluss des Menüs. Blöd nur, hat man einmal mit dem Grappa als Wirt angefangen, muss man eigentlich weitermachen. Sonst wird der fehlende Grappa zur Enttäuschung. Will man neue Begeisterungsstürme auslösen, lässt man die Grappa-Flasche schon mal auf dem Tisch stehen und der Gast darf gratis nachschenken. Habe ich auch schon erlebt. Und wie toppt man das dann? Mit einer zusätzlich geschenkten Nachspeise, dann einer Vorspeise, schließlich einem Gratisessen? Eins ist sicher, Begeisterung zu erzeugen kostet in den meisten Fällen Geld, auf jeden Fall in the long run. 2010 wurde dann dem Hype um Kundenbegeisterung Kanuscher Prägung mit einem denkwürdigen Artikel von Matthew Dixon, Karen Freeman und Nicholas Toman in der Harvard Business Review Einhalt geboten. Der Titel? Stop trying to delight your customers. Rums. Beispiel des Kundenservice belegen sie, dass allein der Versuch, Begeisterung zu schaffen, unendlich viel Geld kostet und am Ende gar nichts bringt, weil die Kunden trotzdem nicht wesentlich loyaler sind. Außerdem, die meisten nehmen das großherzige Begeisterungsangebot gar nicht mal als solches wahr. Kunden merken aber sehr wohl, wenn die Lösung ihres Problems extrem aufwendig ist, die Prozesse nicht rund laufen und man 100-mal sein Anliegen wiederholen muss. Dann wandern sie ab. Und wenn man das vermeiden will, muss man sich eher einfachen Problemlösungen für den Kunden widmen. Das kann man systematisch tun und kontinuierlich verbessern. Schafft vielleicht keine Begeisterung, verhindert aber Frustration und Abwanderung von Kunden. Und rechnet sich auf jeden Fall schneller als die flüchtigen Begeisterungsfaktoren. Ihre Kennzahl haben Sie dann auch noch gleich eingeführt, den Customer Effort Score. Der Customer Effort Score ist heute neben dem NPS und der Kundenzufriedenheit einer der zentralen und wirklich etablierten KPIs im Customer Experience Management. Trotzdem erweist sich die Kundenbegeisterung als bemerkenswert untote Strategieoption. Die Alternativstrategie, möglichst reibungslose Problemlösung auf Basis optimierter Prozesse, ist einfach deutlich weniger sexy. Genau genommen riecht sie auch sehr nach Arbeit und irgendwie freudlos. Dann doch lieber begeistern oder zumindest emotional packen. Denn mit positiven Emotionen bleiben Erfahrungen besser im Gedächtnis. Es muss ja nicht gleich Begeisterung sein. Mit negativen Emotionen übrigens auch, aber vergraulen wollen wir Kunden ja nicht. In diesem Jahr gingen nun 4 renommierte Vertreter der empirischen Kundenforschung dem ewigen Hin und Her, perfekter Prozess versus memorable experience dank Emotion, auf den Grund. Gern genommen wieder mal die Harvard Business Review. Der Artikel von Luke William, Alexander Boy, Tim Cunningham und Lursen Aksoy kommt recht emotionslos daher. What's the right customer experience for your brand? Die Autoren fanden heraus, dass beide Strategien funktionieren können, abhängig von der Industrie. Was allerdings nicht so gut klappt, ist, wenn man beides gleichzeitig versucht. Sie unterscheiden als Ergebnis ihrer empirischen Untersuchung in den USA 4 Typen. Mass-Market-Brands wie McDonald's oder Amazon haben einen hohen Marktanteil im Massengeschäft. Je besser diese Marken ihre Prozesse ständig weiter optimieren, desto erfolgreicher ist die Marke. Memorable Experience sind bestenfalls Beifang. Convenience-Brands wie Ryanair haben in einem Massenmarkt niedrigere Marktanteile. Sie konkurrieren über das Preis-Leistungs-Verhältnis und haben schon damit genug zu tun, ihre Prozesse im Griff und die Verärgerung gering zu halten. Ganz anders Boutique-Brands, die in Nischenmärkten mit niedrigem Marktanteil besonders über ihre minutiös durchgeplanten Customer Journeys die Kunden eintauchen lassen in besondere Erlebniswelten. Und dann gibt es noch sowas wie Einhörner, die Gravity-Brands. Diesen gelingt es, trotz hohen Marktanteils weiter zu wachsen und das mit einer überwiegend emotionalen CX-Strategie. Lego, IKEA und Disney Resorts nennen die Autoren als Beispiele, betonen aber gleichzeitig, dass Gravity Brands so selten wie ein Sechser im Lotto sind, also sinngemäß. Und diese Marken investieren jede Menge Geld, vor allem auch in ihr Personal, für Recruiting, Training und bestimmt auch Bezahlung. Es bleibt also dabei, für die Mehrheit der Unternehmen ist vor allem eine reibungslose Customer Journey die zu bevorzugende CX-Strategie. Ohne viel Klimbim, dafür verlässlich, gut und effizient. Nischenanbieter können sich den Luxus des besonderen Erlebnisses gönnen, wenn Kunden nur gelegentlich vorbeikommen. Dann kann man auch leichter Erwartungen übererfüllen, weil die liebe Konkurrenz, der Marktführer im Massenmarkt, den Kunden ja nicht übermäßig verwöhnt hat. Begeisterung als vermeintlich heiliger Gral des Customer Journey Designs ist teuer, funktioniert in den meisten Branchen eh nicht und sollte einen nicht von der eigentlichen Arbeit abhalten. Effiziente, reibungslose Problemlösungen für Kunden zu schaffen. Wenn sich die Kunden dann noch dran erinnern, umso besser. Das war die 2. Folge der CX Talk Summer Classics mit einem CX Snack, den ich selbst produziert hatte. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Bonussysteme. Am 19.08. erscheint dann die nächste reguläre neue Folge 145 von CX Talks mit Annika Tannebaum.
Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.